So Leute, aufgepasst, bevor es losgeht, ein Hinweis auf Black Friday. Der steht nämlich vor der Tür und alle, die Hello Agile kennen, die wissen, dass jedes Jahr richtig viel Prozent auf alle Aus- und Weiterbildung gibt bei uns. Auch dieses Jahr spart ihr wieder sehr, sehr viel Geld, also jetzt schon mal Training raussuchen, Budget klären und dann am Black Friday bzw. in der Black Week vom 25. November an bei Hello Agile richtig sparen. Zum Beispiel auf die Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator, OKR Coach, Scrum Master, Product Owner, New Work und Agile Coach, Professional Workshop Facilitator oder für unsere New Leadership Ausbildung. Schau jetzt auf helloagile.de vorbei und plane deine nächsten beruflichen Schritte. Und jetzt ab in die Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und wie immer möchte ich in diesem Podcast ergründen, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Heute tauchen wir tief in das Thema Workation ein, denn es wird ja draußen ein bisschen kälter, da wünscht man sich doch irgendwo da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wir werden darüber sprechen, wie sich dieser Trend auf die Arbeitswelt auswirkt und was Unternehmen beachten sollten. Und dazu habe ich mir heute jemanden eingeladen, den ich gern schon zur Planung unserer Workation bei Hello Agile nach Kapstadt vor 2 Jahren gekannt hätte, nämlich Roman Matjuschkin, Gründer von Lubio. Er ist Experte im Bereich HR und Arbeitsrecht und mit über 12 Jahren Erfahrung. Vor seiner Gründung von Lubio arbeitete er in einigen Startups und großen Unternehmen, wo er sich auf die Erstellung von HR-Policies spezialisiert hat. Mit seinem Startup Lubio ermöglicht er Unternehmen, rechtssichere Remote-Work- und Workation-Richtlinien anzubieten, von der Unterkunft bis zum Arbeitsplatz vor Ort, alles in einer Plattform. Herzlich willkommen, lieber Roman.
Hi David, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Und wie gesagt, ich hätte dich gerne vorher gekannt, denn wir haben uns mit unserer Workation damals ziemlich rumgeschlagen und hatten sehr, sehr viele Termine mit dem Steuerberater, der da auch erstmal viele Fragezeichen über dem Kopf hatte. Aber man merkt, das Thema nimmt langsam an Fahrt auf.
Auf jeden Fall.
Du verbindest etwas aus meiner Sicht eher langweiliges, nämlich HR und Arbeitsrecht, mit etwas sehr, sehr Spannendem, nämlich Workation. Und dann natürlich die große Frage, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
Sehr gute Frage. Also Personalbereich durch mein Studium der Psychologie und Arbeitsbetriebs- und Organisationsgeschichten, das ist mein Schwerpunkt gewesen. Und das hat mir einen Einstieg in Personal ermöglicht. Ne? Ich war lange selber als Trainer für Teams und so Personalentwicklung und dann irgendwann verschiedenste Rollen durchgemacht, von Recruiter bis zu Personalleiter. Deswegen mich auch mit allen Aspekten der Personalarbeit im Prinzip in Unternehmen beschäftigt. Und da lustigerweise das Thema Arbeitsrecht, ich finde es gar nicht so langweilig, sondern eigentlich sehr spannend eher, mich darauf spezialisiert und dann vieles dazu gemacht natürlich.
Okay, und dann kam irgendwann die Idee, das ganze Thema mit Workation zu verbinden. Wie kam das zustande?
Ja, das war eigentlich Thema Covid und die ganzen Lockdowns tatsächlich die Geburtsstunde von der Idee in der Unternehmensform, wie wir die jetzt haben, weil ganz ehrlich, so kleine private Geschichte, ich hatte eine Gruppe von Freunden auf WhatsApp, wo wir während der Lockdowns uns so Motivierungsupdates aus dem Homeoffice geschickt. Ja. Und da waren lustige Bilder und Fotos und wie wer arbeitet und so weiter. Und dann gab es Momente so, Updates aus dem Homeoffice, ich sitze jetzt da und da. Und dann erst beim ersten Lockdown waren es natürlich alles nur Zuhause-Bilder. Und plötzlich, wo es etwas entspannter war mit der Situation, Update aus dem Homeoffice, ich bin gerade in Griechenland für 2 Wochen. Update aus dem Homeoffice, ich bin nach Thailand abgehauen. Update aus dem Homeoffice, sonst irgendwo in der Welt. Und ich saß dann in Köln, habe mir im Herbst einen Regenhimmel angeschaut und dachte, damn, wieso mache ich das nicht? Und irgendwie anscheinend erlauben jetzt viele Unternehmen sowas zu machen. Man könnte bestimmt daraus irgendeine Idee aufbauen. So ist das dazu entstanden. Und dann dachte ich, okay, es ist gar nicht so einfach, aus der rechtlichen Perspektive das Ganze zu organisieren. Mhm. Und da ich mich selber mit solchen Policies schon mal einige Male beschäftigt habe, ich weiß, wie anstrengend und nervig und zeitraubend das sein kann. Ich dachte, wäre schön, auf jemanden so eine Aufgabe auszulagern. Ja. Und dann im Prinzip eins mit eins verbunden. Mir macht dieses Thema Spaß, deswegen dachte ich, okay, ich möchte gerne derjenige sein, auf den die anderen das auslagern.
Und kleine Auflösung, bist du denn auch noch in Workation gegangen? Hast du denn auch noch ein Update aus dem Homeoffice geliefert oder bliebst du in Köln?
Ja, natürlich. Also mein absolutes Lieblingsziel ist Italien, speziell Sizilien. Aha. Und da bin ich ziemlich oft.
Okay, okay. Und hast du das am Anfang auch so ein bisschen in der rechtlichen Grauzone gemacht oder waren damals schon die rechtlichen, sag ich mal, Gegebenheiten so gut, dass das ohne Probleme ging?
Das ist eine Sache, die tatsächlich entstanden ist, weil natürlich so 2018, 2019, da gab es sehr, sehr viele unklare, undefinierte Felder und wenige Unternehmen haben sich damit überhaupt beschäftigt. Und jetzt in den letzten 4 Jahren, die europäische Gesetzeslage hat sich eigentlich tatsächlich um einiges verändert. Oh, wow. Okay. Und die Länder da, ne, der ganze Bund der Europäischen Union hat sich Mühe gegeben, das zu vereinheitlichen, was dieses Thema auch mittlerweile auf dem EU-Level ziemlich einfach macht.
Okay, okay. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Aber vielleicht erstmal, um alle abzuholen, eine Frage, die ich mir auch schon öfter gestellt habe, weil Vocation ist ja so ein Buzzword unserer Stunde. Wie unterscheiden sich denn eigentlich sowas wie Digitalnomadentum mit Vocation? Also Vocation ja Zusammensetzung aus Work und Vocation. Mhm. Aber eigentlich machen doch Digitalnomaden nichts anderes, oder?
Es geht um die Dauer der Aufenthalte. Das ist im Prinzip der größte Unterschied, weil die digitalen Nomaden, das sind diejenigen, die die ganze Zeit unterwegs sind und im Prinzip nicht nur ein paar Monate oder ein paar Wochen wegfahren, sondern sagen, okay, ich nehme mir ein Ziel oder ein Land und bleibe dort die meiste Zeit oder reise und kehre nicht zu meiner Homebase sozusagen zurück. Ne? Und Vocations sind Entschuldigung, eher für die Leute gesehen, die ein klassisches Arbeitsbüro, Arbeitsalltag haben im Büro und sagen, okay, ich möchte mir jetzt meine Zeit etwas verschönern, versüßen, zum Beispiel im Herbst, Winter und so weiter. Und fahre nur für eine bestimmte, eher kürzere Zeit, paar Wochen oder vielleicht mal einen Monat oder so weg und dann aber kehre eindeutig auch zurück.
Und das hat dann wahrscheinlich auch andere rechtliche Konsequenzen, ne? Weil wegen Wohnsitzverlegung und bla bla bla. Okay, das heißt, wahrscheinlich ist Vocation deutlich einfacher zu realisieren als irgendwie, wenn ich einen Mitarbeiter habe und der ist dann digital Nomade.
Ja, weil aus der Gesetzgebersicht die erste Frage, mit der man sich beschäftigt, wo zahlt man seine Steuer? Ja. Und da möchte natürlich jede Stadt, egal wo du dich befindest, ganz genau darüber wissen.
Ja, und es ist ja Vocation deswegen gerade so interessant, weil es ja auch mehr und mehr zu einem Benefit wird, was ich meinen Arbeitnehmern bieten kann, ne?
Mhm. Okay. Genau, das ist ein sehr spannender Benefit und dazu gibt es mittlerweile auch tatsächlich Statistiken und Studien, nicht nur einfach irgendwelche Befragungen, sondern richtige auch globale Studien, wo die Zahlen eindeutig dafür sagen, dass der Arbeitsmarkt sich gerade wendet und im Prinzip vor allem die jüngere Generation viel mehr Wert auf die Flexibilität im Leben legen und deswegen sagen, okay, wenn mir bestimmte flexible Benefits nicht angeboten werden, wie Remote Work, wie Home Office, wie hybrides Arbeiten, dann kann ich selber entscheiden, okay, möchte ich bei so einem Arbeitgeber anbieten oder mich doch auch vielleicht von einem anderen abwerbe, der genau das anbietet, was ich brauche.
Ich finde das gerade eine sehr, sehr interessanten Aspekt, weil wir auch gerade in dieser Diskussion sind, nach Home Office geht ja doch, ne, während Covid. Homeoffice ist toll, kommt jetzt so diese Abkühlung back to office, wo ja viele Unternehmen dann auch irgendwie in die Presse kommen, weil die sagen, okay, ich glaube, wie war das bei Tesla, dass die Leute, die nicht mehr aus dem Homeoffice kommen, nicht mehr befördert werden oder sowas.
Genau.
Also da gibt es ja wirklich die lustigsten Geschichten, wie die Leute ihre Mitarbeitenden wieder an den Schreibtisch im Büro zurückholen wollen. Andere machen es ganz anders. Also ich glaube, da entstehen gerade sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, wo man hingeht. Wie erlebst du Vocation und das Angebot von Vocation in diesem Kontext dieser ganzen Back-to-Office-Bewegung?
Also es gibt da ganz klar zwei Bewegkräfte sozusagen. Ne? Einmal sind die Manager, die unternehmensführende Persönlichkeiten, die oft auch ein sehr starkes Kontrollbedürfnis haben und sagen, im Prinzip alle meine Arbeitnehmer, alle unsere Beschäftigten muss ich kontrollieren und wissen ganz genau, wo sie sind, was die machen und so weiter. Mhm. Das ist die eine, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt sind die Arbeitnehmer selbst, also die Kraft, ohne die die Unternehmen eigentlich nicht existieren und funktionieren können, die private Sichtweise vertreten und sagen, ich habe erlebt, es geht auch mit mehr Flexibilität und mit mehr Freiheit in meinem Leben, das möchte ich nicht mehr hergeben. Mhm. Natürlich nicht alle, auch da, ne, es gibt Leute, denen Homeoffice das Liebste, das Büroleben das Liebste ist und die anderen, die sagen, nee, eigentlich brauche ich gar kein Büro in meinem Leben.
Ich hatte genau diese Diskussion tatsächlich heute mit meinem Co-Founder, dem Fabrice, der ist gerade auf einer Vacation in Frankreich und ich war gestern im Homeoffice und ich habe gesagt, ey, Homeoffice ist einfach nichts für mich. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Hier die Waschmaschine, da, ich laufe ständig zum Kühlschrank, um irgendwas zu essen. Ne? Komme überhaupt nicht in den Fokus. Dann kommt irgendwann mein Sohn von der Kita nach Hause. Es ist einfach nicht das Gleiche. Und ich schaffe es einfach nicht, da konzentriert 8 Stunden zu arbeiten. Und andere, ja, für die ist irgendwie der größte Fokus halt zu Hause am Homeoffice oder an der Vacation.
Genau so. Und das ist eigentlich nichts Schlechtes oder nichts Verwerfliches, wenn man sagt, zu Hause gibt es zu viele Ablenkungen, ich bevorzuge im Büro zu sein. Super, dann ist das deine Persönlichkeit und so passt es dir am besten. Wichtig dabei ist, deine Sichtweise den anderen nicht aufzwingen zu müssen. Ne? Weil genauso wie viele verschiedene Menschen haben sehr viele verschiedene Meinungen. Dem einen ist kalt, dem anderen ist warm zur gleichen Zeit. Genauso ist auch mit dieser Wahrnehmung, wo kann ich am besten arbeiten, wo fühle ich mich am besten effektiv und effizient.
Ja, exakt. Und sag mal, hast du ein paar Beispiele von Unternehmen, die sehr stark in eine oder in eine andere Richtung gehen?
Also, was ich jetzt in den letzten paar Monaten wirklich mit sehr viel Schmunzeln beobachtet habe, Thema Amazon und Microsoft. Aha. Klar, sind die großen Namen, die jeder kennt. Und da lässt sich auch sehr gut irgendwie Beispiele zu finden, wo die Ankündigung von Amazon war, ab Januar 25 100% zurück Büro. Und dann genau eine Woche später kam die Ansage von Microsoft, wir setzen weiterhin auf flexible Arbeitsmodelle und freuen uns, wenn unsere Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten oder sonst woher.
Wow, okay.
Und nebenbei sparen wir uns auch die Bürokosten, weil wir nicht mehr so viel Miete zahlen müssen.
Ja.
Auch eigentlich ein spannendes Ersparungspotenzial. Aber was ich damit sagen will, da nächstes Jahr werden wir eine sehr lustige Migration der Leute sehen aus einer Firma in die andere und vice versa, weil eben es hängt eigentlich nicht von der Firma ab, sondern von den Menschen, die dort arbeiten. Ne? Diejenigen, die sagen, okay, ich fühle mich wirklich besser im Büro, gehen zu Amazon. Diejenigen, die sagen, nein, meine Flexibilität und Freiheit ist mir wichtiger, gehen zu Microsoft. Normale Entwicklung, es wird sich irgendwann alles zetteln.
Aber gibt es schon Studien, Langzeitstudien, die das eine oder das andere beweisen oder die Effektivität, die Effizienz, die Produktivitätssteigerung von dem einen oder dem anderen?
Gibt es tatsächlich und die werden jedes Jahr neu veröffentlicht. Es gibt so Home Office Monitor, die dann irgendwie speziell auf den US-Markt angehen oder auch auf den europäischen Markt oder auch hier in Europa verschiedene Länder sich genauer anschauen. Und die Trends sind tatsächlich jedes Jahr anders, weil natürlich als die ersten Lockdowns waren und die ganzen Leute mussten aus dem Homeoffice arbeiten, war alle für alle etwas Neues. Es war aufregend, absolut neue Situation, mit der keiner so intensiv vorher zu tun hatte. Und da sagten die Leute, okay, es kann anstrengend sein, aber ich kann das auch gut nachvollziehen, warum das für mich gerade funktioniert oder nicht funktioniert. Oder gerade das Thema, ne, ich habe Kinder zu Hause, wie komme ich damit klar, wenn ich die noch gleichzeitig bespaßen muss. Und mit der Zeit, mit der Gewöhnung, gleichen sich diese Zahlen so einigermaßen aus oder die bewegen sich in das Gleichgewicht, würde ich mal sagen. Aktuell, die neuesten Zahlen von 2024 sind tatsächlich so, dass das wirklich Hälfte-Hälfte aufgeteilt wird mittlerweile. Und viele Arbeitnehmer sagen, hier, ich bin tatsächlich vom Büro mehr produktiv und effizient. Ja. Und die anderen sagen, nein, von zu Hause und absolut nicht Büro, weil da zu viel Ablenkung ist oder zu viel Büroschnack, das mich stört.
Ja, okay, verstehe.
Also die neueste, um das wirklich klar zu machen, die neueste Zahl 50-50 aufgeteilt.
Ja. Wir haben ja damals, hatte ich ja kurz im Intro schon angesprochen, die Entscheidung getroffen, also schon vor vielen Jahren als Gründertrio, dass wir mit unserem Unternehmen, mit dem ganzen Unternehmen auf Vacation gehen wollen. Mhm. Ne, weil sowohl meine Co-Founder als auch ich machen das gerne, haben das alle schon gemacht. Und wir dachten, okay, es ist irgendwie ein komischer Move als Chefs, sich das rauszunehmen und das zu machen. Lass uns mit dem ganzen Unternehmen machen. Weil irgendwie die Vorteile, naja, man kommt sich näher, man verbringt Zeit miteinander, hat auch in den Zeiten, wo man dann auf Vacation arbeitet, irgendwie einen großen Kreativitätsboost, Produktivitätsboost. Und wir waren 2 Wochen in Kapstadt. Mhm. Natürlich auch mit den ganzen, also es war im Grunde sehr, sehr positiv, aber natürlich haben wir da auch die Hürden. So, dann sind da irgendwie Kinder mit dabei, die natürlich nicht so sich so verhalten, wie man das plant. Dann hatten wir so eine Seuche, die ist einmal durchs Camp gegangen, könnte man sagen. Also wir wurden irgendwie alle krank nach und nach. Dann hatten wir einen massiven Planungsaufwand, wissen immer noch nicht am Ende, wie wir steuerlich da rauskommen. Dann Rückflug. Wer hängt Urlaub dran, wer nicht? Wie planen wir das alles? Und ja, sich zusammensetzen mit dem Steuerberater und. So, jetzt dazu, lange Vorgeschichte, meine Frage. Glaubst du, dass eine Teamworkation insgesamt mehr Sinn macht und nochmal ganz andere Vorteile mit sich bringt?
Es gibt Teams, die intensive Zeit zusammen verbringen wollen und sagen, das ist unsere Teambuilding-Zeit, wo wir wirklich gemeinsam kommen und uns besser verstehen können, kennenlernen können und so weiter. Und es muss nicht unbedingt, ne? Wenn man von typischen Workations im heutigen Kontext spricht, es ist immer irgendwie ploppen so Bilder im Kopf. Leute sitzen am Strand und arbeiten und irgendwie Badeanzug und sowas. Yeah. Ist auch nicht jedermanns Sache, klar. Kann man schon sagen. Dafür aber, man muss sagen, okay, es geht auch im Winter oder im Herbst sowas zu machen. Es muss nicht unbedingt am Meer sein, auch eine Skihütte oder irgendein Bungalow, keine Ahnung, irgendwo am Berg, funktioniert auch. Ne? Also wenn man irgendwelche persönliche Berührungspunkte vermeiden möchte, dann lässt es sich auf jeden Fall organisieren. Und natürlich, man verbringt auch viel intensivere Zeit zusammen, weil es nicht nur arbeiten, sondern man lernt die Leute in einem privateren Kontext besser kennen oder man hat einfach, ne, man frühstückt gemeinsam, man sieht, wie jemand gerade aufgestanden ist, wie man aussieht und so weiter. Das sind spannende Momente, die man kann sie mitteilen, man muss sie nicht unbedingt mitteilen, aber wofür die auf jeden Fall gut sind, wir haben das beobachtet, es gibt Teams, die aufgrund dessen, dass sie sich persönlich nicht so gut kennen, gibt es auch oft irgendwelche Konflikte oder Missverständnisse in der Arbeit und so weiter. Und das ist wirklich nichts Fachliches, sondern ich kenne diese Person nicht, ich verstehe sie nicht wirklich, wie sie funktioniert, wie sie tickt und deswegen klappt das in unserer Kommunikation nicht. Genau solche Sachen lassen sich bei einer Vacation, bei einem Teamaufenthalt eigentlich sehr gut regeln, weil man eben von einer persönlichen Seite seine Kollegen genauso gut kennenlernen kann und besseres Verständnis erreichen kann.
Klar. Auf jeden Fall. Und ich hatte ja eben meine Hürden schon genannt oder unsere Hürden. Was sind die Hürden aus deiner Erfahrung oder eurer Erfahrung jetzt mit Lubio? Ihr arbeitet ja mit ganz, ganz vielen zusammen. Mhm. Was sind da die größten Hürden?
Die spannendste Hürde hatten wir in der Kombination von Zielort und Teamgröße. Weil wir hatten mal eine Anfrage von Kunden, die in so Cryptocurrency arbeiten, in Krypto arbeiten und es sind 16 Leute gewesen, die sagten, wir sind alles Selbstständige, wollen aber gemeinsam eine Zeit verbringen, ungefähr 2 Wochen und an einem Produkt gemeinsam arbeiten, etwas gemeinsam erarbeiten während dieser Vacation oder während dieses Aufenthalts. Und die wollten unbedingt nach Italien auch fahren. Mhm. Und die Aufgabe war dort tatsächlich eine Unterkunft zu finden mit 16 separaten Zimmern, weil die Leute kennen sich nicht, die arbeiten nicht mal in einer Firma. Und gleichzeitig aber doch einen Raum haben, wo sie zusammen sitzen können. Die wollten dann irgendwie auch natürlich gute Internetverbindungen, weil sie die Arbeit irgendwie streamen wollten. Also ja, ganz fancy Sachen. Mhm. Und das war gar nicht so einfach, weil die Region, die sie ausgewählt haben, hat einfach keine so große Häuser gehabt. Ja. Also klar, man könnte sich ein Hotel organisieren und dann irgendwie Meetingräume mieten, aber das wäre ja ziemlich kalt, so in Anführungszeichen. Und die sagt, nein, wir wollen so richtige Villa, wo es eine große Küche gibt und wo man dann gemeinsam frühstücken kann. Und das hat echt lang gedauert, bis wir dann die passende Unterkunft gefunden haben.
Das glaube ich, ja. Wir hatten damals in Kapstadt eine ähnliche Problematik. Wir waren insgesamt 20 oder 19 Leute. Und dann haben wir tatsächlich eine Umfrage gemacht, ob wir eher ein Hotel wollen oder in eine schöne, wirklich schöne Finca, wo wir dann aber teilweise in Doppelbetten zusammen geschlafen haben. Und so ist es dann tatsächlich ausgegangen. Also da waren einige, die halt sich von der Arbeit kannten und die haben dann halt zusammen in einem Doppelbett geschlafen. Eine neue Kollegin, die hatte ihren ersten Arbeitstag am Frankfurter Flughafen, als wir nach Kapstadt geflogen sind. Die war so zwischen unseren zwei Finkas oder Villen in der Mitte in so einem Übergangszimmer. Mhm. Also das war, ist zum Glück gut ausgegangen, aber kann natürlich auch dazu führen, dass man sich dann überhaupt nicht mehr riechen kann, wenn man halt wirklich dann 24 Stunden im schlimmsten Fall miteinander Zeit
verbringt. Sehr intensive Kennenlernphase, ja, auf jeden Fall.
Und sag mal, hast du oder habt ihr eher Kunden, die, die einzeln sozusagen oder die wo Arbeitgeber anfragen, hey, wir wollen gerne so eine Policy erstellen und wir würden es gerne möglich machen, oder habt ihr eher so Teamworkations, die anfragen und die Planung gemacht wollen?
Sowohl als auch. Also die meisten Kunden eher kommen mit dem Thema, okay, wir wollen das Rechtliche erstmal geklärt haben, bevor wir das im Unternehmen anbieten oder erlauben. Und man fängt dann mit denen zusammenzuarbeiten, wo wir diese Policy erstellen, wo sie dann in unser System sich einloggen und eine ziemlich schnell anlegen können. Die anderen Anfragen, die sind eher Ausnahmen, wo man im Prinzip auf uns zukommt und sagt, hier, wir haben ein Team, wollen dafür erstmal organisieren und dann klären wir alles andere. Mhm. Es ist eher umgekehrt, dass man eher die rechtlichen Sachen zuerst klären möchte.
Okay, ja, dann kommen wir doch mal zu den rechtlichen Sachen, weil das würde mich interessieren. Was gibt es denn oder was sind denn die Haupthürden, die man so hat, wenn man jetzt als Arbeitgeber oder als Team Workation machen möchte?
Okay. Mhm. Standardantwort, es gibt drei Rechtsbereiche, die eine Rolle spielen. Mhm. Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht. Mhm. Und je nachdem, in welches Land du gehst und wie lange du da bleiben willst, verhalten diese drei Rechtsbereiche sich sehr, sehr unterschiedlich.
Okay.
Und da fängt im Prinzip das Puzzeln an, mit, okay, welche Konditionen, welche Bedingungen wollen wir als Unternehmen anbieten, was wollen wir erlauben, was wollen wir nicht erlauben, welche Destinationen und Ziele wollen wir möglich machen. Und nach diesen ganzen Anforderungen im Prinzip wird auch diese Policy personalisiert oder speziell fürs Unternehmen erstellt. Das ist gar nicht so einfach. Erfordert auch einiges an Juristenwissen. Das machen wir natürlich nicht allein. Wir haben eine Kanzlei, die mit uns gemeinsam das Produkt erarbeitet hat. Genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Dann dazu, ja, die letzte Sache, die vielleicht auch zu einem Killer-Argument macht, warum manche Leute sich entscheiden, doch keine zu machen. Es ist ziemlich einfache Situation, wenn du einen Arbeitnehmer hast aus Deutschland, der für eine deutsche Firma arbeitet und irgendwo in der EU eine Workation machen, Aufenthalt machen möchte. Wenn du aber jemanden aus USA hast, der in Deutschland arbeitet und dann aber in Thailand einen Workation-Aufenthalt machen möchte, dann kommt auch das Thema Aufenthaltsrecht und dann wird es richtig kompliziert.
Okay, das heißt, verstehe. Und sagen wir mal, irgendwie ein leichtes Beispiel: Teamworkation mit 10 Leuten für 2 Wochen in Sizilien, also innerhalb der EU für einen kurzen Zeitraum. Was sind da so die so 3 größten Bretter, die man bohren muss?
Das hängt davon ab, von wo die Leute kommen. Wenn das alles
EU, aus Deutschland.
Alle aus Deutschland, okay. Sehr simpel, da eigentlich außer eine richtige Versicherung fürs Team zu haben und eine A1-Bescheinigung, also so ein A1-Formular, der bestätigt, dass du deine Sozialversicherung in Deutschland zahlst, braucht man eigentlich gar nicht mehr. Weil das Thema Aufenthaltsrecht spielt ja jetzt keine Rolle, weil alle eben aus Deutschland kommen. Das Einzige, was man beachten müsste, je nachdem natürlich, wie intensiv diese Arbeitsphase sein wird, welche Entscheidungen, welche Tätigkeiten im Ausland ausgeführt werden. Weil eine Sache, auf die wir immer wieder achten oder unseren Kundenunternehmen sagen, speziell Sales-Leute und Menschen, die Prokura oder so Unternehmensentscheidungen treffen können und Unterschriften leisten können für das Unternehmen, das sollten sie auf keinen Fall im Ausland machen.
Ah, okay.
Warum? Weil sobald dein Unternehmen aus dem Ausland fängt an zu agieren, dann ist es im Prinzip eine Begründung, dort eine Niederlassung eröffnen zu müssen. Okay. Das heißt, was wir immer sagen, Sales-Leute, bitte verhandelt nicht mit euren Kunden aus dem Ausland und schließt keine Verträge, wo ihr Unterschriften stellen müsst, im Ausland ab, weil das ist, kann sehr unangenehme steuerliche Nachteile haben.
Aber ich meine, am Ende, also ist es ja, wer soll das denn erfahren? Also selbst wenn ich jetzt irgendwie in Frankreich bin und dann da einfach auf irgendeine wichtige vertragliche Sache nicht, keine Ahnung, Paris den so und so vielten schreibe, sondern Wiesbaden den so und so vielten, dann kann das doch niemand nachvollziehen, oder?
Nicht ganz.
Unter uns.
Es hängt davon ab, Thema Wirtschaftsprüfung. Wenn dein Unternehmen eine Wirtschaftsprüfung irgendwann unterliegt, dann müssen die oder schauen die Prüfer genau auf solche Sachen an. Wo sind welche Verträge entstanden und wo war die Person? Und sobald du irgendwie ein Ticket über die Firma gebucht hast und dann sieht man, okay, die Person war physisch da, aber auf dem Vertrag steht Wiesbaden, dann ergibt sich einige Sachen, die nicht so sein dürfen.
Okay, verstehe. Und sag mal, wenn wir jetzt sowas, nochmal ein anderes Beispiel, ich fahre mit diesen besagten 20 Leuten, die kommen alle aus Deutschland, fahre ich für 3 Monate nach Kapstadt, also nicht EU und ein längerer Zeitraum. Was sind da so die 1, 2 oder 3 härtesten Dinge, die ich beachten muss?
Also Thema längere Aufenthalte, das Erste, was mir einfällt, es gibt so eine lustige, die ist nicht lustig, es gibt eine Regelung vom Gesetzgeber, der sagt, wenn deine Angestellte mehr als 4 Wochen am Stück außerhalb des Büros oder des Landes arbeiten, muss ein Protokoll erstellt werden, in dem festgehalten wird, die ganzen vertragliche Rahmen, wie deine Person arbeitet für dich. Also im Prinzip Gehalt, wo es gezahlt wird, in welcher Währung und so weiter, plus unter welchen Konditionen die Person zurückkehrt. Das Ganze ist entstanden aus dem Thema Mitarbeiterentsendungen. Vacation aber für den Gesetzgeber ist im Prinzip aktuell noch ziemlich ähnlich oder fast gleichzustellen. Das heißt, wenn die Person dann länger als 4 Wochen weg war, muss ich in diesem Protokoll ganz genau aufschreiben, an dem und dem Datum wird die Person voraussichtlich zurückkehren. Es gibt bestimmte Konditionen oder es gibt eben keine Konditionen, wie wir die zurück eingliedern und wie sie wieder weiter aus dem Büro normal arbeiten wird. Es ist jetzt wirklich eine reine Formalie. Aber der Gesetzgeber sagt eben, dass es Pflicht des Arbeitgebers, so ein Protokoll zu erstellen und der reisenden Person vor dem Aufenthalt auszuhändigen. Mhm. Also sprich auf Papier mit Handunterschrift und so weiter. Okay. Nervige Sache, muss aber auf jeden Fall gemacht werden.
Mhm. Und gibt es noch irgendwas, was irgendwie so ein ganz großes Ding ist, wo man sich gar nicht dran denkt vielleicht?
Thema die Dauer des Aufenthalts. Wenn das jetzt irgendwie die Dauer des Aufenthalts innerhalb von 12 Monaten, das ist auch so eine Sache. Ne? Wenn ich jetzt 4 Wochen oder 8 Wochen oder 3 Monate irgendwo verbringe, bis zu 3 Monaten innerhalb der EU ziemlich unkritisch. Außerhalb der EU muss man schauen, was für Abkommen das Land, also Deutschland mit diesem Zielland hat, weil zum Thema Doppelbesteuerung und so weiter. Meistens hat Deutschland eigentlich mit sehr vielen Ländern solche Sachen. Das überprüfen wir auch für unsere Kunden und sagen, okay, da gibt es diese Regelung, da gibt es nicht, wo man im Prinzip nochmal sich sicher sein soll, okay, wenn ich jetzt 3 Monate mich dort aufhalte oder länger, dass ich trotzdem nachweisen kann, dass dass ich mein Gehalt aus Deutschland kriege und dass ich meine Steuer weiterhin in Deutschland bezahle.
Okay, verstehe. Und jetzt nochmal, also das dickes Brett für uns war die Frage, naja, wie mache ich das denn eigentlich steuerlich? Weil wir haben ja irgendwie Freibeträge pro Mitarbeiter pro Jahr von 110 Euro, glaube ich. Das ist ja dieser für ne, was ich meinem Mitarbeiter schenken kann. So, jetzt kostet natürlich die Vacation mehr. Aber gibt es da eine einfache Lösung?
Ja und nein, würde ich sagen. Also im Prinzip, wenn, es hängt davon ab, von welcher Seite Motivation ausgeht. Weil Workation an sich, wenn jetzt eine Person das nur machen würde, es ist, ich als Angestellter zum Beispiel möchte wegfahren. Ich sage meinem Arbeitgeber, lieber Arbeitgeber, ich bin motiviert, ich möchte aus Italien arbeiten. Da ist der Arbeitgeber, okay, das ist dein Wunsch, kannst machen, was du willst, ich erlaube dir das unter bestimmten Bedingungen. Also musst du auch selber dafür aufkommen. Ich muss dir jetzt nichts dafür bezahlen. Wenn aber die Motivation von dem Arbeitgeber kommt und du sagst, wir organisieren als Unternehmen das für alle unsere Mitarbeiter oder für die Gruppe unserer Mitarbeiter, dann zählt das als Mitarbeiterentsendung und nicht wirklich eine Workation. Daher im Prinzip darfst du so viel bezahlen, wie du willst, wie du für nötig hältst und das dann steuerlich anders verarbeiten natürlich.
Okay, also über die Mitarbeiterentsendung. Na, das ist ja spannend. Und sag mal, wie kommen Unternehmen auf euch zu? Also sagen die, wir möchten Vacation machen, helft uns? Oder müsst ihr teilweise auch Unternehmen davon überzeugen und sagen so, das sind die Vorteile?
Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil es hängt davon ab, mit wem ich spreche. Ich merke gerade, ich benutze ziemlich oft diese Phrase, es hängt davon ab, wie die Anwälte wirklich.
Wie die Berater und die Anwälte.
Genau. Also je mehr ich mit denen zu tun habe, desto mehr fange ich an, selber so zu sprechen. Also, wenn ich mit Personal anspreche und denen erkläre das Thema Konzept, Workation und so weiter, die verstehen das eigentlich ziemlich schnell. Man muss nicht viel erklären, weil vor allem, ne, wenn du jüngeres, moderneres Unternehmen hast, ist es jetzt kein neues Thema, das gerade gestern aufgekommen ist. Und da die Personaler an sich eigentlich was Gutes immer für die Mitarbeiter tun wollen, sind ja auch sehr motiviert, wenn ich anfange, unsere Lösung zu zeigen, wie viel Zeit man damit ersparen kann, die ganzen Protokolle und die Policies und so weiter, deren Reaktion, große Augen, ah geil, cool, wann kann ich das Produkt kaufen? Mhm. So. Wenn ich mit jemandem aus dem Mittelstand spreche, Leute, die vielleicht ein bisschen entfernter von dem Thema flexibles Arbeiten sind, da muss natürlich erst so sehr gut aufgetischt werden, warum das überhaupt ein Vorteil ist und für wen das ist und wie ist das mit der Mitarbeitermotivation und was, wenn sie alle nur am Strand sitzen und wie kann ich die kontrollieren und wie ist das mit dem zeitversetzten Arbeiten und was, wenn irgendwie zwei oder drei Zeitzonen zwischen uns sind. Und dann werden die doch nie erreichbar sein. Und dann fängt man an, eigentlich weniger über die ganzen rechtlichen Sachen zu sprechen, sondern wie funktioniert eigentlich Remote Work?
Ja, okay.
Und das ist ein sehr großes anderes Bereich. Da im Prinzip natürlich habe ich selber lange gemacht und das in Unternehmen implementiert, in denen ich gearbeitet habe. Deswegen ist es eher so eine Art Aufklärungsarbeit.
Okay. Verstehe. Vielleicht nochmal in die Zukunft geblickt. Wie würdest du das Thema in der Zukunft einschätzen? Also wie verhält sich Vacation in der Zukunft in Richtung Nische? Bleibt es in der Nische? Ist es vielleicht schon aus der Nische raus oder ist es der Standard? Wie geht's weiter?
Also ich denke, aktuell ist es immer noch ein Hype-Thema auf jeden Fall und viele reiten das. Deswegen kann man darüber so viel sprechen und immer wieder neue Sachen entdecken. Ich denke, es wird aber mindestens noch 3, 4, 5 Jahre dauern, bis es sich ausgeebnet hat auf dem Markt. Sprich, es wird noch ziemlich viele gesetzliche Änderungen wahrscheinlich geben, sowohl auf dem EU-Level als auch weltweit, weil zum Beispiel das Thema Digital Nomad Visas, die im Prinzip fast jedes Land oder das sind mittlerweile so ungefähr 70 Länder, die sowas anbieten, weltweit, weil die eben verstanden haben, okay, die Leute, die dann sich sowas erlauben können und fürs Arbeiten reisen aus eigener Motivation, sind auch touristisch gesehen, bringen andere Möglichkeiten mit rein und so weiter. Es wird noch dauern, bis es sich eingepegelt hat und die Leute sich da gewöhnt haben. Meine Sicht auf das Thema in der Zukunft auf jeden Fall, dass es von den Arbeitskräften, die in den Markt jetzt gerade reinkommen, sehr stark abhängig sein wird. Weil das Thema Generationswechsel ist jetzt auch nichts Neues. Boomer, die ersten großen Wellen in 3 bis 5 Jahren in die Rente gehen, das sind Manager, die gewohnt sind, eigentlich nur aus dem Büro zu arbeiten.
Ja, klar.
Und sind meistens auch ziemlich stark gegen dieses Themas. Das heißt, wenn diese Leute in die Rente gehen, kommen dann die anderen Manager an deren Stellen, die vielleicht mit dem Thema schon aufgewachsen sind oder selber das paar Mal gemacht haben und sind viel flexibler beziehungsweise verstehen auch nicht nur die kritischen Sachen daran zu sehen, sondern auch, was für Vorteile das Thema bringt. Deswegen wird da erstmal nochmal die Balance sich bewegen. Und irgendwann tatsächlich wird es zur Normalität, wo man ganz normal sagen wird, okay, die Art der Leute mag aus dem Büro arbeiten, das ist fein, das sind diejenigen, die eher Flexibilität brauchen. die müssen vielleicht in anderen Unternehmen arbeiten oder entscheiden sich dann eher für Startups oder kleinere Firmen oder was auch immer. Oder auch größere Firmen, die genau das weiterhin anbieten wollen. Und dann wird das kein großes Thema sein, wenn sich alle dran gewöhnt haben. Mhm. Da es jetzt immer noch dieses Neuheitsaspekt mit sich hat und mitbringt, da wird noch einiges an sehr emotionalen Diskussionen geben.
Okay, dann hoffen wir weiterhin, dass auch die Gesetzeslage sich so ein bisschen so entwickelt, dass es vielleicht auch für Unternehmen und für Einzelpersonen leichter wird, auf Vacation zu gehen und eben von dort zu arbeiten, wo andere gern Urlaub machen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, lieber Roman, und zwar eine Frage, die ich allen stelle, ein bisschen philosophisch vielleicht, aber gerade in dem Kontext interessant. Was glaubst du, wie müsste eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Selbstbestimmt. Mhm. Dass ich als Mensch selbst entscheiden kann, wie ich arbeite und natürlich von wo, und meine Arbeit einteilen kann nach meinen Kräften. Weil wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich bis zu einem bestimmten Alter arbeiten muss, damit unser System, soziales System im Land funktioniert, muss ich auch mit meinen eigenen Ressourcen schon umgehen. Daher muss ich als Angestellter, als Arbeitskraft, als Mensch generell selbst bestimmen können, wie ich arbeiten kann. Dann kann ich auch viel entspannter selber das Thema angehen.
Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Das war doch eine sehr schöne Antwort und macht Lust auf die Zukunft. Gerade mit dem Thema Workation. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut mal auf lubyo.com, lubyo.com. Und ich finde auch das, was da direkt auf der Landingpage steht, ganz schön. Workations without the fuss. Ich glaube, das macht es irgendwie bringt sehr auf den Punkt. Dann vielen Dank dir, Roman, für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich hoffe, dass das hier, was wir gerade besprochen haben, so ein bisschen dazu beiträgt, dass vielleicht der ein oder andere Arbeitnehmer oder der ein oder andere Arbeitgeber sich so ein bisschen mehr auf das Thema einstellt und freut, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, David, war Spaß. Bis dann.